Ich lese jetzt den Bibeltext zur Predigt aus Lukas 19, 1 bis 10. Anschließend dürft ihr mir mit dem eingerückten Text auf der Leinwand antworten. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu: Er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn.
Ja, wir haben die Geschichte von Zachäus gehört. Das gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Vielleicht ist es meine Lieblingsgeschichte überhaupt. Und zwar von Kindheit an kann ich mich erinnern, dass mich diese Geschichte immer fasziniert hat. Wenn ich aber überlege, warum, dann weiß ich nicht so genau, warum das ist beim ersten Blick. Es geschieht nicht viel in dieser Geschichte. Es gibt kein Wunder, geschweige denn Action. Es ist irgendwie wie ein deutscher Krimi, ne? Viel gegrübelt, aber als Amerikaner vermisse ich das Rumbollen. Ne? Es ist ein bisschen zu wenig von Spannung drin, vielleicht beim ersten Blick. Aber dennoch spüren wir, dass diese Geschichte sehr wirksam ist. Und wenn ich darüber nachdenke, warum das der Fall ist, dann komme ich doch auf eine Antwort. Denn in dieser Geschichte geht es um die Transformation eines Menschen. Ein Mensch wird ganz anders. Zachäus ist am Ende der Geschichte nicht derselbe, wie er vorher war. Und solche Geschichten sind selten. Vielleicht kennt ihr auch diese Art von Film, wo irgendein Krimineller freigelassen wird oder frühzeitig entlassen werden soll und ein Polizist oder sonst wer weiß, was er an Reue zeigt, das ist nur vorgespielt. Eigentlich ist er immer noch derselbe, wie er immer war. In der Antike war es so, dass solche Geschichten von echten Transformationen nicht nur selten waren, sondern man müsste sagen, eigentlich unmöglich. Im antiken Verständnis bleibt der Mensch immer das, was er war. Wie er im Kern immer war, so ist er. Man sieht es in den antiken Erzählungen von den Kaisern oder sonst wer, wem, dass die Idee da ist, dein Schicksal bestimmt, wer du bist, und dein Leben bringt nur das heraus, was am Anfang da ist. Echte Veränderung, das gibt es überhaupt nicht. Aber die biblische Verhaltung ist, und eigentlich eine revolutionäre Botschaft in der Welt von damals und ich glaube auch von heute: Veränderung ist möglich, und zwar durch das Wirken Gottes im Leben eines Menschen. Und das sehen wir an der Transformation von Zachäus. Wir lesen hier von der Begegnung des Zachäus mit Jesus. Wir wissen nicht viel über Zachäus. Es heißt hier nur, dass er ein Oberzöllner war. Das heißt, er war für ein römisches Zollbezirk verantwortlich, mit Unterzöllnern unter ihm. Und wir wissen auch, dass die Leute in seiner Umgebung ihn nicht mochten, ihn als einen Sünder betrachteten. Diese beiden Tatsachen hängen auch sehr eng miteinander zusammen. Zöllner in der Antike, das hat nichts damit zu tun mit dem leicht übergewichtigen Beamten, der am Schalter am Flughafen sitzt, gemeinsam. Dieser dort am Flughafen kann vielleicht spießbürgerlich auftreten, ist auch wahrscheinlich ein i-Tüpfelchenreiter, aber er ist sonst relativ harmlos. Es sei denn, du warst in Florida und bringst deinen Koffer von Levi Jeans mit. Ne? Aber ansonsten hast du von dem nichts zu befürchten. Wir müssen etwas über das römische Steuersystem hier kennen, bevor wir weitergehen. Nämlich in Rom gab es verschiedene Arten von Steuern im Römischen Reich. Es gab ein Landsteuer, es gab ein Kopfsteuer und es gab eine Art Mehrwertsteuer auf allen Gütern. Und letztere trieben die Zöllner ein. Sie saßen wie Zacchaeus da am Rande oder am Rande der Stadt und wer reinkam mit Waren, musste eigentlich auch dann ein Zoll, eine Steuer abgeben. Und es ist nämlich so, dass Zöllner eben sein ein lukratives Geschäft war. Man kam eben zu diesem Amt durch Erwerb einer Konzession. Also wer am meisten angeboten hat, der bekam dann die Konzession von Rom. Und Rom legte dem Zöllner für eine Region fest, so viel musst du uns abgeben. Und wie der Zöllner dazu kam, beziehungsweise wie viel er über diesen Betrag für sich behalten hat, das war Rom egal. Und so ist Ausbeutung der Bevölkerung vorprogrammiert. Denn in der Erhebung von Steuern hatten dann die Zöllner freie Hand. Deswegen wurde Zöllner synonym mit Gauner. Außerdem waren Zöllner per Definition Kollaborateure mit dem römischen Besatzungsbehörde, mit der Besatzungsmacht. Also galten Zöllner als Verräter des eigenen Volkes, wenn sie Juden waren. Und davon ist hier auszugehen, denn Zacchaeus ist ein jüdischer Name. Und deswegen waren Zöllner vom Volk einfach verachtet. Und so einer war Zacchaeus, dazu noch sehr klein. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, muss ich an Danny DeVito denken. Ja, ihr kennt den Schauspieler. Und er spielt diese Rollen von Genoven. Ne? Und ist ein winzig kleiner Mann, aber echt irgendwie ätzend, wie er dann auftritt. Also sollen wir vielleicht Zacchaeus so vorstellen. Ein Kleingenove, die Ausstrahlung eines Mafiosos. Ich stelle ihn wirklich so vor und ich glaube, das passt so ungefähr. Aber an einem Tag kommt Jesus dann in die Stadt und es kommt zu einer Begegnung mit Jesus. Es ist unspektakulär, aber doch bewegend irgendwie. Zacchaeus hat von Jesus gehört und will ihn sehen. Das einzige Problem, er ist klein und die Volksmenge ist dicht. Und er bekommt Jesus nicht zu sehen und traut sich auch nicht durch die Volksmenge, die ihn hasst, hindurch zu drängen. So läuft er der Straße weiter entlang und findet einen Maulbeerfeigenbaum, wie es heißt. Das ist ein mittelgroßer Baum, nicht wirklich hoch. Und da kann man gut klettern und in den Blättern sich verstecken. Und das macht er. Und Jesus kommt vorbei. Und gerade an dieser Stelle schaut er hinauf im Baum, in den Baum, wo Zacchaeus hinter den Blättern sich versteckt hat. Und er sagt, ja, ich mag auf bei meiner Übersetzung ein bisschen anders hier. Zacchaeus, was machst du da oben? Was tust du da? Komm runter, weißt du nicht, dass ich bei dir essen will, dass ich zu dir nach Hause kommen will? So meine Vorstellung der Szene jedenfalls. Und Zacchaeus tut das, was Jesus sagt. Er klettert vom Baum herunter und er lädt Jesus ein zu ihm nach Hause. Und was jetzt folgt, ist für viele Freikirchler zunächst enttäuschend. Wir haben keine große Bekehrungsszene. Er fällt Jesus nicht zu Füßen und sagt, Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir. Er wird nicht aufgenommen unter die Jüngern, all das, was wir erwarten und eigentlich sehen wollen. Nein, Zacchaeus steht auf und geht mit Jesus und sie gehen nach Hause. Da gibt es ein Festmahl und bei dieser Feier steht Zacchaeus wieder auf und verspricht zwei Dinge. Er sagt, er wird die Hälfte seines Vermögens den Armen geben und den Leuten, die er betrogen hat, das werden bestimmt sehr viele gewesen, er wird ihnen das Vierfache zurückgegeben, was er ihnen genommen hat. Und auch das ist irgendwie für Protestanten jedenfalls ein bisschen suspekt. Ja, er will was tun und es geht eigentlich nicht um das Tun, das wissen wir. Wir sind gerade in Deutschland, im lutherischen Deutschland, du kannst nichts tun und es geht nur um den Glauben. Wir spüren den Drang, vielleicht Zacchaeus zu korrigieren. Du musst eigentlich hier nichts tun, nur glauben. Aber daran und gerade daran wird es eigentlich klar, dass etwas in Zacchaeus anders geworden ist. Dass Zacchaeus durch die Begegnung mit Jesus ein neuer Mensch geworden ist. Ihm gelingt es, was der reiche Mann in Lukas 18, also im Kapitel vorher, nicht schafft, sich von seinem Geld zu trennen, unaufgefordert, aus freien Stücken und mit großer Freude. Ich glaube, dieser Kontrast ist von Lukas bewusst gezogen. Denn der reiche Mann in Kapitel 18, dem Jesus sagt, du musst nur das eine tun. Gib alles, was du hast, weg und dann ist alles okay. Dann kannst du mein Nachfolger sein. Das gelingt dem nicht. Aber Zacchaeus gibt alles auf. Sein ganzes Geld ist ihm jetzt nicht mehr so wichtig. Er kann aus freien Stücken sich trennen von dem, was ihm bisher am wichtigsten war, von seinem Gott, von Mammon. Und deswegen schätzt Jesus so die Lage ein. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, ganz wörtlich. Hier ist einer, der nicht länger Mammon, sondern nunmehr dem Gott Abrahams dient. Und somit ist er, wie Jesus sagt, ein wahrer Sohn Abrahams geworden. Nun, oft wird bei dieser Geschichte irgendwie die Auslegung in Erwägung gezogen, Jesus hat vorher, was Zacchaeus so beeindruckt, ist, dass Jesus seinen Namen kannten, obwohl sie sich nicht kannten. Also man meint, okay, er ist beeindruckt von der Allwissenheit des Sohnes Gottes und das beeindruckt ihn. Das mag stimmen, aber wichtiger ist meines Erachtens einfach die Freundlichkeit, mit der Jesus Zacchaeus begegnet. Zacchaeus war es nämlich nicht gewohnt, dass Menschen ihn mochten. Vermutlich war er nicht besonders liebenswert. Aber Jesus zeigt ihm, dass er ihn mag, dass er mit ihm Zeit verbringen will, dass er mit ihm essen gehen will. Und Zacchaeus wurde von Jesus aufgenommen, auf eine Art und Weise, wie er bisher nicht erfahren hat. Und er war deswegen nie wieder derselbe Mensch. Die spätere kirchliche Tradition sieht in ihm, in Zacchaeus, den ersten Bischof von Caesarea. Ich hoffe, er ist Zöllner geblieben, beziehungsweise ein ehrlicher Zöllner geworden. Das fände ich eigentlich ein passendes Ende. Was mich beeindruckt auch an dieser Geschichte ist, dass sie sich fügt in die große Meta-Erzählung oder Meistererzählung der Bibel. Man spricht von einem Meta-Narrativ, von einer Meistererzählung. Das ist die große Geschichte, die hinter den kleinen Geschichten steht. Zum Beispiel haben wir die kleine Geschichte von dem Geschirrwäscher in Amerika, der dann zum Besitzer einer ganzen Hotelkette wird. Und die große Geschichte dahinter ist natürlich der amerikanische Traum. Oder die kleine Geschichte von dem deutschen Häuselbauer, der langsam aber sicher eine solide Existenzgrundlage aufbaut, damit er dann eine bescheidene, aber sichere Rente antreten darf. Die große Geschichte dahinter ist das Wirtschaftswunder, die Transformation Deutschlands. Und beide kleinen Geschichten spiegeln die wichtigsten Werte der jeweiligen Kultur wider und bringen Hoffnungen der Menschen zum Ausdruck. Jesus selbst macht klar, in diesem Fall, in welche Meistererzählung bzw. Metanarrative sich diese Begebenheit einfügen lässt. Denn er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu finden, zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier reiht Jesus seinen Dienst in die große Geschichte der Bibel schlechthin. Denn wisst ihr, Zachäus war nicht der erste Mensch, der sich hinter einem Baum versteckt hat, beziehungsweise im Wald gesteckt hat, um nicht gesehen zu werden. Das erinnert hier ein bisschen an den Sündenfall. Das kennen wir. Aber sie wird oft in der deutschen Auslegungsgeschichte oder Auslegungstradition recht harmlos dargestellt. Lesen wir 1. Mose 3, 8, dort steht, sie hörten Gott, den Herrn, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen haben und Gottes Gebot gebrochen haben. Sie hörten, wie Gott, der Herr, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden ist, so nach Luther. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, hinter oder unter den Bäumen im Garten. Also die typische Auslegung ist, ja, Adam und Eva haben etwas Falsches gemacht, aber Gott kommt, wie er gewohnt war, um spazieren zu gehen im Garten. Aber eigentlich steht hier etwas anderes, ganz wörtlich, nämlich als Adam und Eva, seine Frau, die Stimme Gottes des Herrn hörten, wie er im Garten gemäß dem Geist des Tages einherschritt, versteckten sie vor dem Angesicht des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und hier machen die Elemente klar, wie eigentlich die Juden zur Zeit Jesu diese Geschichte gelesen haben. Das ist zunächst einmal eine sehr bedrohliche Szene. Beginnen wir mit der Stimme Gottes. Wenn die Bibel von der Stimme Gottes spricht, wie hier, dann ist das etwas Gewaltiges und Furchterregendes. Vergleichen wir Psalm 29. Die Stimme Gottes erschallt über den Wassern. Der Herr der Herrlichkeit donnert, der Herr donnert über gewaltigen Wassern. Die Stimme des Herrn ertönt mit Macht. Die Stimme des Herrn voll Majestät. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Der Herr zerschmettert die Zedern des Libanon. Die Stimme des Herrn sprüht flammendes Feuer. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste beben. Beben lässt der Herr die Wüste von Kadesh. Die Stimme des Herrn wirbelt Eichen empor. Sie reißt ganze Wälder kahl. In seinem Palast rufen alle, o herrlicher Gott. Also wenn die Bibel sagt, sie hörten die Stimme Gottes, glaube ich nicht, dass das einfach so ein Jubelruf verursacht hat bei ihnen. Ich stelle es mir eher wie Jurassic Park vor. Vielleicht kennen manche diese Szene mit Sam Neill und Laura Dern. Sie sind in diesem Vergnügungspark mit den Dinos und plötzlich spüren sie, dass etwas nicht stimmt. Und dann hören wir Boom, Boom und die Wälder zerschmettern und die Bäume werden zerrissen und in die Luft gewirbelt. So haben jüdische Ausleger diese Geschichte damals gelesen. Und Gottes Gang durch den Garten, ich glaube nicht, dass das ein Spaziergang war im Wald. Es heißt wirklich, Gott ging hin und her oder er schritt einher. Das ist eine Spezialform des Verbes vom Gehen im Hebräischen. Und das beschreibt oft die Haltung eines Untersuchungsrichters, der hin und her geht und Zeugen verhört. Und er kommt im Geist des Tages, nicht, wie es oft übersetzt wird, in der Kühle des Tages, sondern im Geist des Tages. Denk, im Geist hier ist ein bisschen wie die englische Redewendung The Spirit of Christmas oder The Spirit of Optimism, mit der entsprechenden Haltung des Tages. Und welcher Tag ist hier gemeint? Derjenige, der kurz vorher genannt wurde. An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Das heißt, diese ganze Szene beschwört keinen schönen Spaziergang mit Gott im Garten herauf. Es ist eine Gerichtsszene. Adam und Eva verstanden es auf jeden Fall so. Sie verstecken sich im Wald und zittern um ihr Leben. Kennst du das Gefühl des drohenden Gerichts? Du weißt, du hast es verbockt. Du hast irgendwas getan. Wir kennen das vielleicht aus der Kindheit. Wir haben etwas gemacht und wir wissen, die Eltern werden draufkommen. Und blanke Panik macht sich breit in unserem Herzen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was Adam und Eva da spüren. Aber es kommt ganz anders, als sie es erwarten. Denn nach diesem furchterregenden Auftritt Gottes oder Eintritt in den Garten, hören sie plötzlich eine Frage. Adam, Eva, wo bist du? Wo seid ihr? Und ich glaube, diese Frage lässt bei Adam und Eva plötzlich unerwartet Hoffnung aufkommen. Und es lässt sie aus ihrem miesen Versteck auch hervorkriechen. Wieso diese Frage? Also die Bibel macht klar, Gott wusste genau, wo sie waren. Im Hebräerbrief 4,13, das ist eine Erinnerung an die Geschichte im Garten, heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Er wusste genau, wo sie waren. Aber ich denke, was hier geschieht, ist, dass Gott sie wissen lassen will, dass er jetzt kommt, nicht um sie zu richten, sondern ihnen rechtzeitig vor dem Gericht zu retten. Habt ihr jemals überlegt, dass Gott hier an dieser Stelle der erste Missionar der Welt ist? Gott geht den Menschen nach. Gott geht auf die Suche nach Adam und Eva. Er geht den Menschen nach, die verloren sind, die ihr Leben verbockt haben, die keinen Ausweg mehr finden. Er liebt sie und er geht ihnen nach. Übrigens, hier liegt der große Unterschied zwischen der biblischen Vorstellung von Gott und allen anderen Göttern in der Antike. Bei allen anderen muss der Mensch sich bemühen, um zu Gott hinzukommen. Und an dieser Stelle und durch die ganze Bibel hindurch wird es klar, dass Gott den Menschen nachgeht, auf der Suche geht. C.S. Lewis nannte Gott und Christus auch der Hund des Himmels, weil er nie aufgibt, weil er immer wieder nachkommt. So empfand es C.S. Lewis und immer dort war, hinter ihm her, bis er eigentlich erkannt hat, dass Gott mit ihm auch eine Beziehung haben will. Und dieser Gott, der den Menschen nachgeht und sie sucht und ihnen zuruft, ist auf die Welt gekommen als Mensch, um Verlorene zu suchen. Und Jesus wiederum klingt sich in diese Geschichte ein und sagt, der Menschensohn, das heißt ich, Jesus, bin gekommen, um zu suchen und zu retten, den der verloren ist. Und so ist diese Geschichte von Zachäus eine Einladung an uns, an dich heute. Es ist zunächst einmal eine Einladung wahrzunehmen, dass Jesus dich sucht, dass er dir nachgeht, dass er dich aufsucht. Er will bei dir einkehren, mit dir zusammen sein. Du hast vielleicht tausendmal gehört, dass Jesus dich liebt. Vielleicht hast du das an irgendwelchen Aufklebern auch hier auf Autos gesehen. Jesus liebt dich. Aber weißt du, dass er dich mag? Dass er mit dir Zeit verbringen will? Das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt, diese Idee, dass Gott uns liebt. Aber ich sage es dir so, Jesus mag dich echt. Er will mit dir sein. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Hast du das gecheckt? Das ist die Einladung an dich. Und es ist eine Einladung, aus deinem Versteck herauszukommen heute. Denn ich glaube, ich kenne dich, auch wenn ich dich nicht kenne. Denn wir sind beide Menschen und ich kenne mich. Ich glaube, du hast Dinge getan, für die du dich zutiefst schämst. Menschen ausgenutzt und weggeworfen, Beziehungen willentlich zerstört, vielleicht deinen eigenen Körper degradiert. Und du schämst dich. Und die Vorstellung, dass diese Dinge ans Licht kommen können, dass andere wirklich herausfinden können, wie du wirklich bist, das lähmt dich. Und du suchst den Versteck. Du hast dich gut im Gebüsch versteckt. Und du hast dich vielleicht damit arrangiert, dich daran gewohnt, so etwa nach Herbert Grönemeyer ein tolles Lied mit der Zeile, es ist okay, es tut gleichmäßig weh. Ich habe mich irgendwie arrangiert damit, aber wirklich gut geht es mir nicht dabei. Und ich möchte dich heute einladen, höre auf die Stimme Jesu, wage es, aus deinem Versteck zu kommen. Vielleicht hast du Angst und weißt wirklich, in Wirklichkeit nicht, ob du daraus kommen kannst. Das Gestrüpp um dir herum ist ziemlich dicht geworden. Aber Jesus ruft dich und er holt dich dort sogar heraus. Er steigt hinein in das Gestrüpp. Er hat keine Angst davor, im Gehölz festzustecken. Er ließ sich sogar auf einem Holz festnageln, um deinetwegen. Es gibt keine größere Liebe, sagt die Bibel, als die eines Menschen, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus nennt sich dich sein Freund und gibt sein Leben für dich hin. So lade ich dich heute ein, wirklich Jesus zu vertrauen. Er sagt am Ende der Bibel in der Offenbarung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, dann werde ich hineinkommen zu ihm und ich werde Mahl feiern mit ihm und er mit mir. Nimm heute diese Einladung an. Amen.